710 Millionen Euro. So viel Geld bekommt der österreichische Rundfunk aus dem ORF-Beitrag pro Jahr. 710 Millionen Euro, damit kann man viel anfangen. Man könnte gute und faire Berichterstattung machen, man könnte große TV-Shows produzieren und politische Skandale aufdecken. Man könnte aber auch einen Teil des Geldes nehmen und in Kokain investieren. Geldscheine rollen und die Droge dann durch die Nase schniefen. Man könnte K.O.-Tropfen organisieren und auf Weihnachtsfeiern in die Gläser von Kolleginnen tröpfeln. Man könnte auch Skandale von sexueller Belästigung kaschieren. Oder 4 Millionen Euro an einen ehemaligen Chef zahlen, der einer Mitarbeiterin über Jahre nachgestellt hat, um sie ins Bett zu kriegen. Diese Vorwürfe habe ich nicht aus der Luft gegriffen. Ich habe sie nur etwas zugespitzt. Es sind Skandale, die seit Tagen durch die österreichische Presse gehen. Insbesondere der Fall von Roland Weißmann macht derzeit Schlagzeilen. Bis März war er ORF-Generaldirektor. Der Falter hat nun aber pikante Chatnachrichten veröffentlicht und Fotos beschrieben. Der Falter schildert dabei die Sichtweise einer ORF-Mitarbeiterin, die behauptet, jahrelang von Weißmann belästigt worden zu sein. Bei ZIP2 kam die Frau gestern Abend dann auch anonymisiert zu Wort.
Es gibt eindeutige Chatnachrichten, wo eindeutig erkennbar ist, meine Abwehrhaltung, dass ich ihm eindeutig sage, dass ich das nicht will. Und er eindeutig in diversesten Chatnachrichten schreibt, es tut mir leid, dass ich dich bedrängt habe, es muss furchtbar sein für dich, ich weiß, dass du das nicht willst. Du hast mir das klar gesagt, das heißt, wenn man sehen will, sieht man es.
Eindeutig, sagt sie, ist das alles. Wir versuchen zu ergründen, wie eindeutig das ist. Wir schalten zu unserem Mann in Österreich, zu Florian Machel. Guten Abend.
Servus, Benjamin.
Zunächst mal zu Roland Weißmann. Welche Bedeutung hatte er für den ORF?
Naja, er hat die höchste Managementstelle im ORF. Er kann sehr viel entscheiden, mit Ausnahme der Entscheidungen des Stiftungsrates. Also er ist der CEO dieses Hauses. Über seinen Schreibtisch geht alles.
Und das bedeutet auch, er hätte theoretisch die Möglichkeit, Karrieren zu beenden oder Karrieren zu befördern.
Diese Möglichkeit hat er theoretisch auch, wobei ich das gar nicht so überbewerten würde in so einem riesengroßen Betrieb, der ganz eng mit der Politik verzahnt ist. Also der ORF hat ja fast 4000 Mitarbeiter und es ist sehr stark gesetzlich reguliert. Es gibt verschiedene Aufsichtsgremien. Also zu glauben, dass jemand da autokratisch tun kann, was er will, das wäre zu weit gefasst.
Diese Geschichte, über die jetzt berichtet wird, begann wohl im Jahr 2019. Da sollen sich die beiden kennengelernt haben auf einer Veranstaltung des ORF. Ab Mitte 20 wurden dann die WhatsApp-Nachrichten, die geschrieben wurden, auch sexuell. Was wirft die Mitarbeiterin dem Manager vor?
Ja, also die Mitarbeiterin, deren Name und Fotos übrigens in der österreichischen Medienlandschaft jedem bekannt sind, wir nennen sie natürlich nicht aus rechtlichen Gründen, diese Mitarbeiterin fühlte sich plötzlich belästigt. Und plötzlich sage ich, es ist sehr, sehr lange nach diesen angeblichen Tathandlungen, dass sie sich belästigt fühlt. Diese Nachrichten hat sie bekommen vom Jahr 2020 bis Mitte 2023 und aufgefallen ist ihr, dass sie das gestört hat im Jahr 2026. Also das ist schon ein Punkt, über den man diskutieren und nachdenken muss. Wir werden sicher noch dazu kommen. Natürlich gibt es da immer die Ausflüchte, ja, man hätte Angst um seinen Job gehabt. Ja, kann man glauben, kann man nicht glauben.
Was sagt sie denn dazu? Warum hat sie sich jetzt erst an die Öffentlichkeit gewendet?
Ja, sie argumentiert es tatsächlich mit Angst und Sorge um ihren Job, speziell auch während der Corona-Zeit. Sie wäre eine alleinerziehende Mutter, hätte ein Kind zu ernähren und hätte sich nicht leisten können, diesen Job zu verlieren. Und der Generaldirektor Weißmann habe ihr immer wieder zu verstehen gegeben, wie groß seine Macht wäre, also dass er durchaus in der Lage wäre, dieses Arbeitsverhältnis zu beenden.
In so einem großen Haus gibt es sicherlich auch einen starken Betriebsrat. Vermutlich gibt es auch spezielle Stellen, die darauf spezialisiert sind. Also wenn ich so einen Verdacht habe, dann kann ich auch zu Stellen in der Compliance-Abteilung gehen. Ist bekannt, ob die Mitarbeiterin das gemacht hat?
Ja, das ist ein sehr zentraler und spannender Punkt. Zuständig für sämtliche Fehlverhalten im sexuellen Bereich wäre die Compliance-Abteilung und die ist total scharf. Ich habe von Insidern aus dem ORF gehört, dass man mittlerweile schon Probleme bekommt, wenn man eine Mitarbeiterin nur auf einen Kaffee einladen will, wenn man in einem Abhängigkeitsverhältnis steht, also wenn man ihr vorgesetzt ist. Auch das gilt eigentlich schon als unzulässig im ORF. Und darum habe ich vorher auch eingeschränkt. Ja, er hat nicht die absolute Machtfülle, also sobald irgendwas bei vor der Compliance-Abteilung aufschlägt, dann ist es wirklich ernst, dann ist Feuer am Dach. Und sie hat sich dort nicht beschwert. Sie hat sich nicht im Jahr 2020 beschwert, nicht bis zum Jahr 2023, sondern eingefallen ist ihr das erst im Vorwahlkampf für den Posten des Generaldirektors im Jahr 2026. Und sie ist auch da nicht zur Compliance-Abteilung gegangen, sondern sie ist zum Stiftungsrat gegangen, der fix in roter Hand, in SPÖ-Hand ist. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende dieses Stiftungsrates sind der SPÖ zugeschrieben.
Sie sagt ja selber, ich habe kein Vertrauen in die Institution, musste deswegen zu dieser Institution gehen und wird ja praktisch dadurch bestätigt, dass es jetzt einen ersten Bericht aus der Compliance-Abteilung gibt und die sieht keine sexuelle Belästigung, richtig?
Ja, und das muss man auch ernst nehmen. Also dort sitzen auch scharfe Juristen, die ihr Handwerk gelernt haben, die den ORF natürlich auch in ganz anderen Fällen beraten und vertreten. Also ich würde die nicht einfach abtun. Und wenn man sich diese mittlerweile verfügbaren Chats durchliest, dann verstehe ich diese Entscheidung, weil es ist absolut nicht eindeutig, dass sich die Dame immer so abweisend verhalten hat. Ganz im Gegenteil, es gibt ein paar ganz klare Indizien, aus denen ich schließe, sie hat ihm vielleicht Hoffnungen gemacht, aber auf jeden Fall, und das ist wirklich der wichtige Punkt, und ich glaube, das ist immer der zentrale Punkt bei sexueller Belästigung, sie hat keine Grenzen gesetzt, sie hat nicht ganz klar gesagt, lass mich in Ruhe, ich will nichts von dir. Zumindest nicht bis zum Ende dieser Chatbeziehung.
Mittlerweile wurden ja auch Gesetze verschärft, also einer Frau ungefragt ein Dickpic zu schicken, also ein Foto des eigenen Gliedes. Das ist klar strafbar. Und das soll er ja getan haben. Er soll unaufgefordert ein Foto seines erigierten Geschlechtsorgans ihr geschickt haben.
Ja, ob das unaufgefordert war, wissen wir nicht. Also das ist etwas, was mir sehr unangenehm aufstößt. Die Chats, die hier von der Zeitung Falter veröffentlicht wurden, die wirken sehr einseitig. Also sie schildern ihre Sicht der Dinge, mir fehlt aber seine Darstellung, seine Sicht der Dinge. Und es wäre nur fair, seine Sicht zu sehen, um zu beurteilen, war es denn unaufgefordert. Ihre Reaktionen darauf, die der Falter veröffentlicht hat, geben ein widersprüchliches Bild, weil er schickt ihr beispielsweise so ein Bild und sie antwortet mit einer fast Koseform seines Namens, also mit den Vokalen gedehnt und Rufzeichen dahinter. Das erscheint mir sehr merkwürdig, weil ich denke mir, und das weiß man eigentlich aus der Psychologie und auch aus dem Juristischen heraus, wenn eine Frau sich belästigt fühlt von einem Stalker beispielsweise, es gibt nur eine Lösung, die allgemein anerkannt ist, und das ist ganz klar zu sagen, nein. Ich sage nein und dann stelle ich jeglichen Kontakt ein, dann versuche ich auch, dass diese Chats geschlossen werden, dann sperre ich diese Person, dann reduziere ich den Kontakt aufs Nötigste oder auf null. Und das ist 4 Jahre lang nicht passiert.
Roland Weißmann hat sich aber ausweislich der vorliegenden Chats immer wieder bei ihr entschuldigt und auch darauf hingewiesen, dass er kein Stück weitergekommen ist bei ihr, dass sie von ihrer Linie, also wir müssen davon ausgehen, dass die Linie der Abweisung ist, nie auch nur 3 Zentimeter abgewichen ist. Das liest sich so, als wenn sie tatsächlich nie etwas miteinander gehabt hätten.
Das liest sich so, wobei ich auch Schilderungen höre, dass das anders war. Möglicherweise war es zu Beginn dieser Bekanntschaft anders, aber da kann ich nur mutmaßen. Ich habe natürlich mit Insidern aus dem ORF gesprochen. Die haben von Anfang an gesagt, sie sind schon davon ausgegangen, dass da etwas lief, wobei das können natürlich auch nur Gerüchte sein. Sie waren ja nicht dabei, wenn es um etwas geht. Aber um ein paar Passagen zu zitieren, damit man versteht, warum es hier große Zweifel gibt. Also, die Dame war verheiratet zu Beginn dieser ganzen Sache. Ich glaube, im 23er Jahr ist sie dann irgendwann geschieden worden. Sie hat Weißmann ganz klar gesagt, ich bin brav. Das steht in einem Chat drinnen. Das heißt aber jetzt nicht, dass sie nicht interessiert ist an ihm. Das heißt nur, dass sie nicht fremdgehen möchte. Und in einer anderen Stelle sagt sie, ich bin keine Affäre. Auch das ist kein eindeutiges Nein, sondern das ist einfach die Aussage, naja, vielleicht mag ich dich, ja, vielleicht auch nicht, das kann man jetzt raten, aber ich bin nicht bereit, neben meiner Ehe hier eine Affäre einzugehen. Und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel eine Aussage von Weißmann, wo er schreibt, ich habe deine vermeintlichen Signale falsch gedeutet. Was ja auch keine bösartige Aussage ist. Natürlich, er hat im Eifer des Gefechtes einige Aussagen getätigt, die meines Erachtens nicht gehen. Ja, die sollte man als Mann nicht machen. Das ist wirklich von oben herab und befehlend und In meiner Welt gibt es Sex, wenn ich Sex will. Also das spricht natürlich jetzt nicht für einen gefestigten, starken Charakter. Aber es gibt eben die anderen.
Er hat ihr immer wieder Aufforderungen geschickt, dass sie ihm Nacktfotos von sich schicken soll. Und sie hat das immer wieder abgelehnt. Zugleich hat er ihr aber Nacktfotos von sich geschickt. Das ist doch offensichtlich eine Disbalance dessen, was die beiden bereit sind zu geben.
Das ist richtig. Und sie hat es aber auch nicht immer abgelehnt. Offensichtlich gibt es auch einen Fall, wo sie ihm ein Nacktfoto geschickt hat. Sie hat es zwar
ein oben ohne Foto.
Genau, ein oben ohne Foto. Sie hat es so beschnitten, dass man ihren Kopf nicht sieht, was ja sehr klug ist. Ich kann niemandem raten, irgendwelche Nacktfotos von sich ins Netz zu stellen. Man weiß ja nicht, was passiert. Morgen stehen sie schon beim Falter. Aber sie hat ihm natürlich dieses Bild geschickt. Und was ist das für ein Signal für einen Mann? Also sie ist ja nicht dumm sicherlich. Ja, Frauen wissen ja, wenn ein Mann Balzverhalten setzt, und er hat ja auch ganz klar gesagt, was er will von ihr. Also wenn ein Mann da jetzt ganz gierig ist und sagt, er ist wahnsinnig interessiert an einem und ich schicke ihm dann auch nur so ein Teilnacktfoto, dann ist das sehr wohl ein Signal, dass dieser Mann auch falsch verstehen kann. Und man muss auch eine Sache berücksichtigen, eine psychologische Sache. Es gibt schon Frauen auf dieser Welt, die sich Männer warm halten, die absichtlich nicht klar Nein sagen, weil sie überlegen, na, vielleicht könnte es irgendwann mal doch ganz gut für mich sein. Und diese Vermutung, die kommt aus den bekannt gewordenen Chats schon ganz gut herüber.
Ihre Darstellung ist eine andere. Ihre Darstellung ist, ich habe ihm das oben ohne Foto geschickt, weil er mich Monate gedrängt hat, ihm solche Fotos zu schicken, und ich wollte das beenden. Ich habe gehofft, dass er dann endlich aufhört.
Naja, mit dem Versenden eines Nacktfotos eine solche Chatbeziehung zu beenden, das ist natürlich schon eine sehr abenteuerliche Aussage, ja. Also beenden ist nur, ich will nichts von dir, ich schick dir nichts, schick du mir nichts und fertig. Und es ist ja zum Beispiel so, es ist dann die Gesetzgebung gekommen gegen Dickpics, dass das strafbar ist. Und zu diesem Zeitpunkt hat er ihr dann geschrieben, also offensichtlich einen Link auf dieses Gesetz, und ich darf dir jetzt nichts mehr schicken, nur du darfst mir in Zukunft etwas schicken. Und ihre Antwort war in Österreichisch na bumm. Was sagt man mit so einer Aussage? Das heißt nicht, oh Gott sei Dank schickst du mir nichts mehr oder ich wollte eh nie was von dir haben, sondern das ist fast eine Zustimmung zu seiner launischen Meldung. Also ich finde schon, dass die Signale, die von ihr ausgegangen sind, sehr fehlzudeuten sind, und sie hat da durchaus auch eine gewisse Verantwortung gehabt, das viel klarer auszudrücken, dass sie nichts will von ihm.
Es gab da einen anderen Fall, der ein bisschen was damit zu tun hat. Also gegen Julian Reichelt gab es ja auch die Vorwürfe von Machtmissbrauch. Denn das steht ja hier über allem. Es geht zum einen um die Vorwürfe von sexueller Belästigung, aber es geht eben auch um Machtmissbrauch, dass er seine Stellung ausgenutzt hat, um da jahrelang mit dieser Frau zu schreiben und sie zu etwas zu drängen. Bei Julian Reichelt war das dann auch sein Ende in der Bildredaktion. Da wurden ja auch Chats veröffentlicht, die er mit einer jungen Mitarbeiterin ausgetauscht hat. Allerdings waren diese Chats nicht vollständig. Der Stern hat dann Nachrichten gezeigt, die die Mitarbeiterin an Julian Reichelt geschrieben haben soll. Zitat, zu mir oder zu dir, wir sollten das doch mal öfter machen, nachdem sie die Nacht miteinander verbracht hatten. Der Stern vermutete deswegen, dass das Verben ja auch umgekehrt gewesen sein könnte. Wieso kennen wir hier nicht die gesamten Chatverläufe? Wer hat die?
Ja, diese Chatverläufe haben wahrscheinlich zwei Personen. Das ist der Herr Weißmann und das ist seine Angebetete. Ich zweifle, dass die Compliance-Abteilung alle Chats hat. Ich zweifle, dass der Falter alle Chats hat. Es steht von 40 Seiten Chats, glaube ich, in diesem Artikel. Das wird wahrscheinlich nicht reichen für diesen langen Zeitraum. Und eine wirklich faire Beurteilung des Sachverhaltes wird man nur machen können, wenn man beide Seiten sieht. Der Falter ist Teil eines Mediennetzwerkes, das bekannt ist, sehr einseitig zu informieren. Es war auch verwickelt in die Ibiza-Affäre. Und auch damals haben wir nur Ausschnitte gesehen aus diesen vielen Stunden, die illegal aufgenommen wurden, die zu einem Regierungsputsch geführt haben. Man hat nur belastende, negative Ausschnitte gesehen. Alle entlastenden musste dann der Beschuldigte, hat sich später selbst beisteuern. Und ganz ehrlich, wenn eine Zeitung so agiert, wenn sie für so eine Handlung bekannt ist, dann denke ich, der Verdacht liegt nahe, dass das auch hier so ist, dass wir nicht alles erfahren, sondern eben nur eine Seite.
Die Frau beschreibt ja immer wieder ihre Sorgen gegenüber ihrem Superchef. Was ist denn eigentlich passiert? Wie endete das Ganze?
Also unseren Informationen zufolge hat sie ihm im Juli 23 dann gesagt, ich bin geschieden, ich will trotzdem nichts von dir, ich will diese Kontakte nicht, Schluss, aus. Und dann hat sie eben diesen Schlussstrich gesetzt, der so wichtig ist in der Psychologie, und er hat sich dran gehalten. Also es gibt scheinbar noch einige ganz wenige Nachrichten bis in den Sommer 23, aber Juli ist ja der Sommer, also vielleicht eine Nachricht noch nach diesen Falterberichten. Dann bricht der Kontakt ab, dann gibt es nichts mehr, was hier berichtet wird. Das heißt, sie teilte mit, erstmals, sie will nichts von ihm und er hält sich dran. Ganz im Gegenteil, er wünscht ihr in einer Textnachricht alles erdenklich Gute und das war's.
Siehst du eine Geschichte zwischen zwei Menschen oder hast du das Gefühl, das könnte auch ein größeres Bild ergeben? Ich habe da noch andere Anhaltspunkte.
Das ergibt mit Sicherheit ein größeres Bild, auch wenn man betrachtet, mit wem die Dame jetzt angeblich liiert ist. Das ist ein Gegenspieler innerhalb des ORF, der sich eine sehr, sehr große Abfertigung in Millionenhöhe gewünscht hat. Weiß man, hat diese Abfertigung nicht bezahlen wollen. Dann hat das alles gestartet, dann ist das losgegangen. Das weiß auch jeder in Österreich und darum greift sich jeder an den Kopf und darum wundert sich ja auch jeder über den Zeitpunkt, dass die Dame 3 Jahre lang eigentlich keine Probleme mit diesem Chatverlauf hatte und plötzlich kommt er raus. Sie selbst, muss man der Vollständigkeit halber sagen, dementiert. Also sie sagt, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es gibt auch die Option, dass das Ganze eine SPÖ-Intrige ist, also von der Sozialistischen Partei, die ja die Spitze des Stiftungsrates setzt und die natürlich auch den Generaldirektor besetzen will. Wir sind in der Vorwahlzeit für den nächsten Generaldirektor. Weißmann hätte große Chancen gehabt, wieder eine weitere Amtszeit zu dienen. Das ist jetzt natürlich auszuschließen, der ist jetzt komplett draußen bis in alle Ewigkeit. Und auch hier sind natürlich solche Schmutzintrigen und Kampagnen sehr hilfreich.
Du hast den Begriff Abfertigung verwendet, den kann man auch ersetzen mit Abfindung. Die wurde also gefordert und die steht jetzt auch bei Weißmann im Raum. Er fordert 3,9 Millionen Euro, das ist entgangenes Gehalt. Die möchte er jetzt gerne vom ORF haben und auch die andere Seite möchte wohl vor Gericht gehen. Und die betroffene Frau plant Schadenersatzklagen gegen den ORF und Weißmann. Informationen dazu kamen von Florian Machel. Vielen Dank.
Danke dir.